Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Brief des Apostels Petrus. Der erste Petrusbrief, wir sind angelangt in Kapitel 1, betrachten heute miteinander den Vers 22. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Hier schreibt der Apostel, inspiriert vom Heiligen Geist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir kommen zu dir. Wir wollen dir gehorchen, deiner Wahrheit. Und so bitten wir dich, sprich zu uns und reinige uns und schenke uns ein reines Herz, um deinen Willen zu tun. Herr, so segne uns dein Wort, und so segne uns durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Herr hat uns besonders auch am vergangenen Sonntag vor Augen geführt, wie viel es ihn eigentlich gekostet hat, uns zu erlösen, wie kostbar Jesus Christus eigentlich ist und wie wertvoll das ist, was er für uns getan hat. Lest nochmal mit mir ab Vers 18. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler, ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wir haben gehört von Christus, dem Allerhöchsten, der Kostbarste, der Herrlichste, der sich selbst für uns geopfert hat. Und die Christen sollen das eben verstehen, was ihnen dort für eine kostbare Vergebung zuteil geworden ist, ja, damit sie diesen Herrn fürchten und wirklich von ganzem Herzen für ihn leben. Es heißt in Psalm 130, ab Vers 3, wenn du, Jahwe, die Sünden anrechnest. Herr, wer wird bestehen? Und dann hör einmal. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Ja, wenn der Herr dir alles vergeben hat, wenn er sich ganz geopfert hat, wenn er bezahlt hat mit seinem kostbaren Blut, ja, dann müssen wir uns davor fürchten, diesen Herrn, der uns so viel vergeben hat, zu beleidigen, zu betrüben, zu verunehren. Wer Gott fürchtet, wirklich fürchtet, der fürchtet sich davor, gegen ihn zu sündigen. Weil man erkannt hat, wie heilig und wie gnädig und barmherzig er ist. Und ich hoffe, dass diese Furcht auch in den letzten Wochen wirklich gewachsen ist in deinem Herzen. Dass du mehr und mehr erkennst, wie kostbar Jesus ist und wie kostbar das Blut ist, womit er dich erlöst hat, so dass Furcht in dir aufkommt, diesen Herrn zu verunehren. Denn wenn du den Herrn wirklich fürchtest, weil du dir bewusst bist, was er für dich getan hat, dann wirst du fragen, Herr, was ist dein Wille? Ich will so für dich leben, dass es dir gefällt. Ich fürchte mich davor, etwas zu tun, was dir missfällt. Also lehre mich, Herr, deinen Willen zu tun. Und so lehrt uns der Apostel Petrus nun konkret, was es heißt, den Willen Gottes zu tun. Er sagte ja bereits, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Er sagte bereits, dass wir in Furcht wandeln sollen, in dieser Zeit, die uns noch gegeben ist, in der Fremdlingschaft auf Erden. Aber was heißt das jetzt konkret? Was bedeutet es, heilig den Herrn zu leben? Was heißt es, seinen Willen zu tun und ihn zu fürchten? Und das Erste, was der Apostel Petrus hier konkret anspricht, denn es steht über allem, ist die Bruderliebe. Ist die Bruderliebe. Und die wollen wir uns heute Morgen genauer anschauen. Und mein erster Punkt lautet, der Herr reinigt dich, ja, er reinigt dich zur Bruderliebe. Vers 22. da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Die Christen sind also zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit gekommen. Dazu hat sie Gott bestimmt. Das haben wir gelesen in Vers 2, wenn ihr nochmal schaut. Da heißt es, dass die Christen vorher ersehen sind. Wozu? Zur Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Das heißt, Gott hat die Christen dazu bestimmt, dass der Heilige Geist so in ihnen wirkt, sie so heiligt, dass was geschieht in ihrem Leben? Dass sie gehorsam werden. Und das griechische Wort für Gehorsam ist ein sehr interessantes Wort. Es meint eigentlich so viel wie unterhören. Also jemand hört etwas und ordnet sich dann unter dem, was er gehört hat. Das ist Gehorsam. Ich ordne mich dem unter, was gesagt wird. Und ja, durch Gottes Gnade wurden diese Seelen dieser Christen gehorsam gegenüber der Wahrheit, die ihnen gepredigt wurde, nämlich das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Christus der Herr ist und der Retter und dass jeder Mensch nun Buße tun soll und glauben soll an diesen Herrn, seinen Namen anrufen soll und so gerettet werden soll. Diese Wahrheit hörten diese Menschen einst und sie nahmen diese Wahrheit an. Sie hörten es und sie ordneten sich dem unter. Sie glaubten, sie taten Buße, sie ließen sich taufen, sie waren gehorsam. Der natürliche Mensch aber, er ordnet sich nicht unter. Er hört nicht unter. Er begehrt vielmehr auf, er rebelliert, er widersetzt sich dem Worte Gottes. Ihre Seelen aber wurden gehorsam. Ihre Seelen beugten sich unter dem gepredigten Wort Gottes, dem Evangelium. Sie ordneten sich unter. Und eben weil sie dem Evangelium glaubten, ihre Seelen unterordneten, wurden so ihre Seelen gereinigt. In der ersten Hälfte hörten wir von der Vorherbestimmung und der Erwählung Gottes. Hier nun hören wir von der Seite des Menschen, von ihrer Verantwortung, die sie haben, dass wenn eben der Heilige Geist wirkt und sie gehorsam macht, dass sie sich unterwerfen von ganzem Herzen. Und so sagt Petrus tatsächlich, sie haben ihre Seelen gereinigt. Ja, indem sie gekommen sind, in dem Gehorsam. Wir müssen beides predigen, die Erwählung und Vorherbestimmung und gleichzeitig auch, dass der Mensch kommen muss, um seine Seele zu reinigen. Wie wir es gelesen haben in Offenbarung Kapitel 7, da heißt es, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, wer all diese Menschen sind, die Johannes dort sieht. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das ist wahrer Glaube. Wenn wir kommen mit unserem schmutzigen, unreinen Leben und dieses Leben vor Christus bringen und sagen, reinige mich. Ich will mein Leben reinwaschen in diesem Blut des Lammes. Ich habe keine andere Hoffnung. Ich kenne nur ihn. Nur er hat sein Blut vergossen. Nun, und wir Menschen sind wie schmutzige, unreine Gefäße, die vollkommen reingewaschen werden müssen. Aber wozu denn? Also wenn diese Seele nun reingewaschen ist, wozu reinigt der Herr dieses Gefäß? Nun, er reinigt es, um etwas hineinzugießen, was kostbar ist, was rein ist, was niemals in ein unreines Gefäß dürfte. Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, wozu? Zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt hat. Das heißt, in jede gereinigte Seele schüttet Gott etwas aus, etwas Heiliges, etwas Reines, etwas Kostbares, nämlich die Bruderliebe. Dazu wurden unsere Seelen gereinigt. Petrus sagt dann später in Kapitel 4, wenn ihr mal mit mir aufschlagt dorthin, ab Vers 7, Kapitel 4, Vers 7. Petrus sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und jetzt hör mal. Vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Vor allen Dingen. Das heißt, am allerwichtigsten, dass ihr diese Liebe untereinander habt. Also wenn wir gereinigt sind, wenn wir das erlebt haben, dass der Herr uns reinmacht von all unserer Sünde, dann wozu? Ja, damit wir in Liebe wandeln zueinander. Wahre, göttliche, diese christliche Liebe ist etwas Reines und sie wohnt nur in reinen Herzen. Wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1, wieder zu unserem Vers 22, zu unserem Predigttext. So sagt er am Ende dieses Verses, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Ja, diese Liebe Gottes, sie wohnt ja nur in gereinigten Herzen. Nur bei denen, die die Wahrheit gehört haben, sich dieser Wahrheit unterstellt haben, die ihre Herzen gereinigt haben, ihre Seelen gereinigt haben, sie allein werden zum Gefäß der Liebe. Wie Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, Gott gießt seinen Heiligen Geist ja nur in geheiligte, gereinigte Herzen, damit dieser Geist durch uns diese gereinigte, heilige Liebe wirkt. Denn Liebe ist Frucht des Geistes. Das heißt auch, du kannst eben nicht aus dir selbst lieben. Diese Liebe ist viel zu heilig, viel zu rein, als dass sie aus uns sündigen Menschen fließen würde. Es muss erst aufgeräumt werden in deinem Herzen. All das, was der wahren Liebe widersteht und ihrem Wege stünde, all die Selbstliebe, diese Eigenliebe, dieser Egoismus, diese Selbstsucht, die Liebe zur Welt, Geiz und Stolz und Überempfindlichkeit, etwas, womit viele heutzutage Probleme haben. Ungeduld und Lästerung und übles Reden und Hass und Zorn und Wut und Bitterkeit und Neid und all diese Dinge verunreinigen das Herz so sehr, dass dort kein Platz ist für diese reine, heilige Liebe. Wir müssen erst gereinigt werden, damit der Fluss der heiligen Liebe Gottes wirklich ungehindert fließen kann. Die Voraussetzung also für wahre Bruderliebe ist Reinigung. Wo ist die Liebe Gottes zu finden? Allein in gereinigten, heiligen Herzen. Darum meine Frage, wie ist das bei dir? Also du hast die Wahrheit gehört, ganz sicher. Keiner von euch ist das erste Mal hier. Jeder von euch hat die Wahrheit gehört. Das ist gar nicht die Frage, ob du sie gehört hast. Die Frage ist vielmehr, ob du dich unterstellt hast. Das heißt, ob du gehorsam bist. Ob du deine Seele unterworfen hast unter dieser verkündigten Wahrheit und gesagt hast, Jesus Christus ist auch mein Herr. Ich rufe seinen Namen an, dass er mich reinigt und heiligt, mir meine Sünden vergibt. Ist das der Fall in deinem Leben? Wenn nicht, dann wundere dich darüber nicht, dass du keine wahre Liebe hast im Herzen. Komm heute, unterwerfe dich, unterstelle dich dieser Wahrheit und der Herr vermag, dein Herz zu reinigen. Und dir wahre Bruderliebe zu schenken. Der Herr reinigt uns also zur wahren Bruderliebe. Das ist sein Ziel. Lass uns nun zweitens fragen, wie genau ist jetzt diese Bruderliebe? Also was ist das Wesen dieser Liebe, die man in gereinigten Herzen findet? Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Das heißt, diese Liebe, wie ist sie von ihrem Wesen? Sie ist ungeheuchelt. Sie ist echt. Sie ist nicht geschauspielert. Sie ist wirklich. Sie ist rein. Ein wahrer Christ hat wahre Liebe zu seinen Brüdern. Es ist authentische Liebe. Das heißt, du machst den anderen nichts vor. Du musst dich gar nicht verstellen. Du musst nichts vortäuschen. Es ist ehrlich. Es ist ernst gemeint. Es kommt wirklich vom Herzen. Es ist nicht gekünstelt. Damals im griechischen Theater, zur Zeit des Neuen Testaments und auch vorher, da trugen die Schauspieler immer Masken, wenn sie geschauspielert haben. Das heißt, Masken mit Gesichtern drauf, die entweder traurig waren oder böse waren oder fröhlich waren, wie auch immer. Und das ging dann in diesem Sprachgebrauch ein, zu heucheln, diesem griechischen Wort. Eine Maske zu tragen. Das heißt, du setzt eine Maske auf und spielst eine Emotion, vielleicht eine fröhliche, aber darunter kann es ganz anders aussehen. Bist du vielleicht so ein Theaterschauspieler? Ist das vielleicht bei dir bloß aufgesetzte Freundlichkeit, Also eine gespielte Liebe? Vielleicht pflegst du nette Umgangsformen und bist höflich, hast eine höfliche Fassade. Aber im Herzen, ehrlich bist du kühl und kalt und anteilnahmslos. Du bist abweisend und vielleicht sogar voller Verachtung und Ablehnung und Bitterkeit anderen gegenüber. Wahre Christen aber haben wahre Liebe aus reinem Herzen, die ungeheuchelt ist. Das heißt, wahre Zuneigung, herzliche Verbundenheit, diese Liebe ist wahrhaftig. Und ich muss sagen, dass ich das nicht selten erlebt habe, dass Menschen zu mir kamen und überschwänglich waren in Liebe. Und gesagt haben, oh Peter, Pastor Peter, und erdrückten mich fast beim Umarmen. So große Freude und so große Liebe hatten sie ja. Ja, nur um einige Zeit später mir dann den Rücken zuzukehren, über mich zu lästern, böse Dinge über mich zu sagen und zu verbreiten und mich zutiefst zu verachten, obwohl ich, und ich prüfe mich vor dem Herrn, nicht sagen kann, dass ich ihn ungerecht getan hätte. Das nennt man Schauspielerei. Das ist eine Maskerade. Und das verletzt besonders, wenn man es eigentlich anders gedacht hätte und mit was anderem gerechnet hätte. Petrus hat das viel, viel schmerzlicher erlebt. Ja, der Herr Jesus Christus hat es viel, viel schmerzlicher erlebt, denn sie erlebten den größten Schauspieler der Geschichte, der im engsten Kreis der 12 Jünger war, Judas, der 3 Jahre mit Jesus und mit den Aposteln umherging und sie dann beim Abendmahl verließ, um Christus zu verraten. Und selbst in diesem Moment dachten die Apostel noch, Judas würde hinausgehen, um den Armen etwas zu geben. So gut dachten sie von ihm. Aber bei diesem Verrat dann wurde offenbar, dass es ihm immer nur um sich selbst ging. Und zwar die ganze Zeit schon. Später kam raus, dass er die Kasse der Jünger veruntreut hat. Das Geld veruntreut hat der Kasse. Die ganze Zeit. Er hatte nie Liebe. Er hatte nie diese Liebe im Herzen. Ja, es gibt gestellte Liebe, wo man vorgibt, jemanden zu mögen, sich für jemanden hinzugeben. Aber diese Liebe ist gespielte Liebe, denn diese Liebe sucht nur ihren eigenen Vorteil. Man gibt diese Liebe nur, diese falsche Liebe, weil man sich etwas davon erhofft. Zum Beispiel hat man ein großes Bedürfnis nach Gemeinschaft und das wird nun mal befriedigt, wenn man mit anderen zusammen ist. Wenn das gestillt ist, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass das wahre Liebe ist. Oder man hat ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und das wird nun mal gestillt, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und wenn man gut miteinander klarkommt. Aber das ist keine wahre Zuneigung. Vielleicht wird dir diese Aufmerksamkeit und Anerkennung oder Fürsorge mal nicht gegeben und dann verlässt du die Gemeinschaft, weil du nur gekommen bist, um zu empfangen. Oder sonst eine Motivation, die selbstsüchtig sein kann. Aber bei wahrer Liebe geht es nicht um sich selbst. Wahre Liebe denkt nicht an sich selbst und an den eigenen Vorteil. Nein, wahre Liebe ist Selbsthingabe für die anderen, ohne etwas empfangen zu wollen. Wie ist das bei dir? Musst du eine gute Miene machen zum bösen Spiel? Ist das so, dass du in Wirklichkeit keine echte Freude hast, keine wahre Sehnsucht, bei deinen Geschwistern zu sein, um ihnen zu dienen? Das wahre, aufrichtige Verlangen, ihnen beizustehen und dich hinzugeben für sie. Ich habe das schon öfter gesagt, lass mich das nochmal wiederholen, aber so viel Liebe, wie du zu dem Geringsten in der Gemeinde hast, zu dem Schwächsten, Geringsten, so viel Liebe hast du in Wirklichkeit zu deinen Geschwistern. Denn bei allen anderen, mit denen du gut zurechtkommst, ist es einfach nur Sympathie. Du kommst gut mit ihnen zurecht. Es passt irgendwie, die Chemie. Das ist nicht biblische Liebe. So viel Liebe, wie du zu denen hast, mit denen du am schwierigsten zurechtkommst, in der Gemeinde Jesu, so viel Liebe hast du in Wirklichkeit. Wie denkst du? Und wie handelst du? Wie sprichst du über deine Geschwister? Und vielleicht sagst du, ja, ich hasse ja nicht meine Geschwister, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber weißt du, was Jakobus sagt in Jakobus 5, Vers 9? Er sagt schon, hör mal genau hin, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht schon vor der Tür. Seufzen. ein bisschen murren, so ein bisschen stöhnen, übereinander klagen, sich beschweren, meckern, nörgeln, unzufrieden sein. Am liebsten wäre es dir vielleicht sogar, diese Person wäre gar nicht in der Gemeinde. Ja, machst du vielleicht auch freundlich, aber im Herzen sieht es ganz anders aus. Ich sage dir, der Herr sieht es. Der Herr weiß es. Er durchleuchtet jede Fassade. Vor ihm fällt jede Maskerade. Vor ihm kannst du kannst ihm nichts vormachen. Und darum, jeder von euch prüfe sich selbst, ob deine Liebe wirklich aufrichtig ist und rein und ernst gemeint ist. Dazu feiern wir auch das Abendmahl. Ja, eben nicht nur, um uns zu prüfen, ob unsere Liebe zum Herrn da ist, ob wir gerade in Beziehung mit ihm leben. Ja, wenn diese Beziehung wirklich da ist, dann wirst du auch eine wahre, liebevolle Beziehung zu deinen Geschwistern haben. Prüfe dich, wenn du zum Abendmahl kommst. Wir haben jetzt gehört, wo die Bruderliebe zu finden ist, nämlich in einem reinen, gehorsamen Herzen. Und wir haben gesehen, wie diese Bruderliebe ist, nämlich ungeheuchelt, also rein und wahrhaftig. Nur noch die letzte und dritte Frage. Was genau tut denn jetzt diese echte Bruderliebe? Also wie sieht sie jetzt praktisch aus? Also drittens, der Vollzug der Bruderliebe. Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Diese wahre Bruderliebe, die ungeheuchelt ist, aus einem reinen Herzen kommt, die muss anhaltend ausgelebt werden. Das Wort für anhaltend im Griechischen meint eigentlich so viel wie ausgespannt oder angespannt. Also ein ausgestreckter Arm, der ganz angespannt ist. Dieser Zustand dieses ausgestreckten, angespannten Armes, der wurde dann bildhaft gebraucht und gegenüber in diesem Sprachgebrauch, um eben intensives, beharrliches Vorgehen mit Ausdauer zu beschreiben. Das heißt, die Liebe unter uns muss wie ein ausgestreckter Arm sein, der nicht loslässt, sondern in Anspannung bleibt. Anders gesagt, wir sollen uns beständig ausstrecken zu unseren Brüdern und unseren Arm nicht zurückziehen. Wir lassen also keinen fallen, wir halten aneinander fest mit ihren Schwächen und Macken und Fehlern. Und wisst ihr was? Das ist anstrengend. Das ist Arbeit, das kostet Kraft, den Arm ausgestreckt und angespannt zu halten. Das ist eben keine relaxte, entspannte Haltung. Es ist hart, es ist mühsam, es ist schweißtreibend, es kostet Kraft und Nerven. Es kann bei Zeiten sehr ermüdend sein, so dass man beinahe aufgeben will. Doch wahre Liebe ist anhaltend. Sie bleibt in diesem Zustand. Auch unter den schwierigsten Umständen. Sie gibt nicht auf, sie lässt nicht los, sie gibt sich hin mit ganzer Hingabe. Es ist Treue mit Durchhaltevermögen. Darum meine Frage ist, hältst du durch in den Beziehungen zu deinen Geschwistern? Bleibst du dabei, deine Hand auszustrecken zu ihnen? Hier erweist sich nämlich die Echtheit deiner Liebe. Denn jeder, ausnahmslos jeder, kann oberflächlich höflich sein und sich Manieren irgendwie zulegen, sich freundlich benehmen und lächeln und hier und dort hilfreich sein. Das nennst du Liebe? Ungläubige Menschen haben Manieren. Ungläubige Menschen können höflich sein. Aber anhaltend Menschen zu lieben, ihnen zu vergeben, sie anzunehmen, sie zu tragen, sie zu stützen, ihnen zu dienen, sich hinzugeben und zwar gegen allen Widerstand aneinander festzuhalten, sich bis zum Limit auszustrecken, um seinen Brüdern aufopferungsvoll beizustehen. Ja, das vermag ja nur diese wahre, reine Bruderliebe, die vom Herrn kommt. Was hat Petrus gesagt in Kapitel 4? Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist die wahre Liebe, die trägt, die Sünden zudeckt, die mitträgt. Sag mir, ziehst du deinen Arm zurück? Gibst du auf? Verlierst du die Nerven? Sodass du im Endeffekt der Bitterkeit, der Verachtung in deinem Herzen Raum gibst? Nachgibst und und anfängst nachtragend zu sein und im Herzen Geschwister aufgibst und eigentlich willst du gar nichts mehr von ihnen wissen, weil du vielleicht verletzt wurdest, weil dir vielleicht nicht so viel Liebe entgegengekommen ist, wie du gegeben hast. Aber verstehst du, dass ein Christ nicht danach fragt, sondern dass ein Christ in der Liebe Gottes seinen Arm ausstreckt und gibt und hält und erträgt, duldet, sich hingibt, selbst wenn es schwer wird? Denn lieben, wenn man geliebt wird, kann jeder. Aber wirklich aufopferungsvoll, anhaltend zu lieben, selbst wenn es schwierig wird, dazu brauchen wir den Heiligen Geist, seine übernatürliche Kraft, nicht verbittert und nicht ablehnt zu werden, denn manche von uns hätten sicherlich die Gemeinde schon verlassen, bei so manchen Dingen, die sie widerfahren haben und die ihnen begegnet ist, vielleicht im Umgang mit den Geschwistern oder im Umgang mit uns Pastoren oder warum auch immer. Ja, aber der Grund, warum du anhaltend bleibst und dich der Gemeinde hingibst und jedes Mal neu dienst, ist die wahre Bruderliebe, die in dir lebt und wirkt. Anhaltender Einsatz. Ihr Lieben, diese Worte, die wir heute Morgen hören, die überführen uns und die weisen uns scharf zurecht. Und jeder von uns, der diese wahre Bruderliebe hat, der wird auch erkennen, dass er noch nicht genug liebt, dass er noch nicht genug seinen Arm ausstreckt und den anderen beisteht. Darum erkennen wir unsere Schuld und wir wollen diese Schuld bekennen. Aber lasst uns am Schluss jetzt noch einmal denken an unseren Herrn Jesus Christus. Hat er uns nicht wirklich geliebt? Und das war nicht bloß dahergesagt, es war nicht geschauspielert. Er liebte uns in Wahrheit, aus einem reinen und heiligen Herzen. Und er hat tatsächlich seine Arme ausgestreckt, soweit er nur irgendwie konnte, angespannt, am Kreuz, durchnagelt, hingerichtet. Er ist den Weg gegangen bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat keinen Rückzieher gemacht. Er ging den Weg aus Liebe zu uns. Denn er ist am Ende der Zeiten erschienen, um unsretwillen. Und ja nicht nur das, dass er am Kreuz mit ausgestreckten Armen für dich gerungen und gerufen hat, es ist vollbracht. Nein, auch heute lässt er dich nicht los. Und sein Arm ist allezeit ausgestreckt zu dir, dass er dich aufrichtet, wenn du fällst, dass er dich nicht aufgibt, obwohl du so schwer zu ertragen bist. Obwohl du so viele Macken und Schwächen und Sünden hast. Er trägt dich, er hält dich. Erkenne seine unermüdliche, treue Liebe, die er dir gegenüber hat. Es heißt in Johannes Kapitel 13, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, dann heißt es, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende. Lasst uns unseren Herrn Jesus preisen, dass er uns bis ans Ende geliebt hat und uns ihm neu und seiner Wahrheit unterstellen, unterhören, hören auf das, was er sagt und uns unterwerfen und ihn herzlich um Vergebung bitten, wo wir einander nicht so geliebt haben, auch in der letzten Zeit. Und vielleicht trägst du Bitterkeit in deinem Herzen und Verachtung, dann komm doch heute zu ihm und sag, Herr, nimm das alles hin. Vergib mir meine Schuld, so wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Ich will nichts in meinem Herzen tragen. Erfülle mich mit dieser Liebe, die aus dir selbst kommt, dass ich so liebe, wie du geliebt hast, anhaltend, ohne aufzugeben. Möge der Herr uns seine Gnade dazu schenken. Amen.
Amen.